Um über Versuchung zu sprechen, müssen wir wahrscheinlich in der Bibel oder was die Menschheitsgeschichte, so wie wir glauben, dass es ist, ganz zurückzuschauen. Und zwar zum Ursprung der Versuchung. Es gab den Garten Eden, Gott hatte ein Menschenpaar gemacht, Adam und Eva, und er hat mitten in diesen Garten einen Baum hineingesetzt. Und von dessen Frucht es den Menschen verboten war, zu essen. Gleich mal die Frage an euch. Warum? Warum hat Gott diesen Baum dahingestellt? Warum war der nicht irgendwo versteckt, irgendwo verschlossen, schwer zugänglich, sondern mitten in Eden die Entscheidungsmöglichkeit für Adam und Eva?
Entscheidung?
Ja.
Gott hat einen Plan gemacht, weil er wollte Adam und Eva weg vom Paradies.
Das denke ich nicht, dass das so ist, dass das der Plan war. Aber auf jeden Fall war die Versuchung da und die Entscheidungsmöglichkeit. Wenn diese nicht gewesen wäre, wären wir Menschen ja Marionetten, die uns wahrscheinlich ja gar nicht gegen Gott entscheiden könnten oder gegen eine Beziehung mit ihm, sondern das, was in uns halt drinnen steckt, ist dieses Unabhängigkeitsstreben, selbstständig zu sein, unabhängig von Gott zu leben. Das ist tief in uns drinnen und das haben Adam und Eva als erstes Menschenpaar vorgelebt und jeder weitere Mensch dann auch weiter so gelebt. Ja, die Wortbedeutung von Versuchung, wir haben es bei der Einleitung von Bärbel schon gehört. Das griechische Wort ist Peirasso, das heißt auch unter anderem, hat er mehrere Bedeutungen, auf die Probe gestellt zu werden. Das heißt, eine Versuchung ist auch da, um auf die Probe gestellt zu werden. In der Bibel fällt euch jemand ein, der auf die Probe gestellt wurde? Hiob.
Jesus.
Genau, Jesus, was war da?
Wüste. Er wüste. Teufel versucht.
Genau. Jesus wurde vom Teufel, also vom Heiligen Geist zunächst mal in die Wüste geführt, hat da 40 Tage, 40 Nächte gefastet und wurde dann vom Teufel versucht. In welchen Bereichen?
Essen und Trinken.
Essen, Trinken, klar, hungrig gewesen. Dann, genau, ja, das, also Gott zu versuchen, ihn zu retten, indem er sich selbst in Gefahr bringt. Und
Macht,
Reichtum, genau, ich lege dir alles vor deine Füße. In denen wurde Jesus versucht. Wie er seine Nachfolger, wahrscheinlich nicht in der letztendlichen Auswirkung, dass Satan sagt, ich lege dir alles zu Füßen, wenn du mich anbetest, aber doch bringt er uns doch immer wieder dorthin. Hast du aus deinem eigenen Leben, kannst du was erzählen, wo du in die Richtung versucht wurdest? Ist natürlich auch jetzt schwer, das rauszuholen. Ja, Renate?
Also ich finde, eine Versuchung ist immer auf eine Entscheidung treffen. Wenn ich versucht werde, muss ich versuchen, zu Gott zurückzukommen. Denn Gott versucht nicht. Es ist immer das Negative. Und das ist diese Entscheidung, wie weit du wirklich an Gott festhältst, zu sagen, Herr, jetzt hilft mir, aus dieser Versuchung herauszukommen.
Okay, ja, genau. Karin?
Also ich hatte damals, war ich an einer anderen Gemeinde und die hatten auch eine Bibelstunde. Und ich war eigentlich so, nicht immer auf die Bibelstunde, aber dann kam meine Tochter, also die schon erwachsen war, woanders wohnte, zu Besuch und hatte dann gesagt, ach Mami, du brauchst da ja nicht hin, jetzt bin ja ich da. Und ich bin der Versuchung prompt aufgefahren. Also da habe ich nicht widerstehen können, weil mein Kind mich angesprochen hat.
Ein Beispiel, ja, danke.
Kat? Das ist
Auf meiner alten Arbeit musste ich etwas tun, wo ich merke, das sträubt gegen mein Gewissen. Und genau, und ich habe echt gehadert und gekämpft mit mir. Und alle machen das so. Und dann habe ich gemerkt, wie menschengefährlich ich dann halt bin. Aber in dem Moment hatte ich das noch nicht gemerkt. Also ich habe das dann auch gemacht, wie die anderen. Und habe dann zum Schluss gedacht, ach, das war doch gar nicht so schlimm. Alle machen das. Und beim zweiten Mal musste ich das dann nochmal machen. Und da habe ich gemerkt, wie ich meine Maßstablatte, wie es einfach sinkt. Dass ich dann selber gesagt habe, ach, das war doch gar nicht so schlimm das erste Mal. Ach komm, dann mach das, dann hast du es hinter dir. Mhm. Und ja, genau. Und es ging dann halt so lange, bis ich bewusst eine Entscheidung getroffen habe. Jetzt ist Schluss. Ich möchte diesen Vogelnetz, der eingenistet ist bei mir in Zuhause. Ich will keinen in mein Vorratskammer haben und habe dann den Vogel ausgeschmissen.
Ja.
Genau, es bedarf einer Entscheidung, habe ich gemerkt. Und habe gebetet dafür.
Ja. Genau, das habe ich gewollt.
Was ist denn eigentlich der Zweck einer Versuchung? Was ist denn da, warum lässt Gott Versuchungen zu? Warum fällt der Mensch in Versuchung? Marian?
Damit wir uns immer wieder für ihn entscheiden, für den richtigen Weg.
Damit wir auch immer die richtigen Entscheidungen treffen, ja. Was könnte noch sein? Habt ihr noch Ideen? Hast du da?
Wenn man zum Beispiel klarlegen will, dass man der Beste ist, zum Beispiel Klitschko als bester Boxer, dann geht das nur nicht durch werbebekannte Maßnahmen, sondern man muss die Kämpfe austragen, die einen letztlich rechtfertigen als ein Spitzensportler, der den Gipfel erreicht.
Ja.
Und Gott will eben halt uns Menschen sozusagen oder will beweisen, dass wir zu seinen auserwählten Spitzenkräften gehören.
Amen. Danke, Horst-Dieter. Genau. Die Bewährung ist der Grund der Versuchung. Das heißt, es ist eine Prüfung. Also dieses Wort Pareos aus dem Griechischen heißt ja auch Prüfung. Und das heißt, Gott führt uns immer wieder in diese Prüfungen hinein, in denen wir uns bewähren können. Indem wir Nein sagen können. Der Jakobus sagt es ja ganz klar, dass Gott niemanden versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, sondern es sind unsere eigenen Begierden, was in uns drinnen ist. Dadurch werden wir gereizt und gelockt. Angst zu haben brauchen wir nicht vor Versuchungen. Und wir sollten auch nicht erschrocken sein, wenn sie uns widerfahren. Ja? Wir sehen ja im Vers 2, meine Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Also wir sollen uns freuen darüber, dass wir Anfechtungen haben. Das ist ja nichts anderes als ein Ausdruck dafür, dass wir noch am Leben sind. Ja? Wenn Gott es zulässt, dass wir versucht werden. Aber wir sollen durch die Versuchungen eben wachsen und reifen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Meine Frage ist, wenn die Versuchung an einen Menschen herantritt, und das ist ja egal, ob das ein Nachfolger Christi ist, ein Christ, oder eben ein Mensch, der mit dem Glauben nichts am Hut hat, der kein Christ ist, worin unterscheidet sich in der Versuchung der eine vom anderen? Hat ein Christ, Joachim?
Der Nicht-Christ ist sich selbst der Maßstab. Was richtig und falsch ist, entscheidet er. Mhm. Der Christ fragt, was will Gott? Und hat da einen anderen Aspekt, das zu betrachten.
Okay, das ist erstmal den Maßstab betreffend. Ein Mensch, der kein Christ ist, kann einen hohen Maßstab haben, einen mittleren oder einen niedrigen, stimmt. Aber was, Beryl?
Ja, ich würde sagen, ein Christ hat es insoweit einfacher als ein Nicht-Christ. Denn der Nicht-Christ muss aus sich selbst heraus der Versuchung widerstehen. Und diesen hohen Maßstab, daran wird er scheitern, weil er das nicht schaffen will. Und ein Christ, wenn er dann auch göttliche Hilfe in Anspruch nimmt, hat einfach, kann da durch und weiß, dass er Hilfe hat.
Bingo.
Genau.
Ach, vielen Dank, Bärbel. Da hast du den Nagel am Kopf getroffen. Genau das ist der entscheidende Unterschied, dass in der Versuchung der Christ, wenn die Begierde kommt und die Begierde bekommt keine Zustimmung, dann verschwindet sie wieder. Da weicht sie zurück. Es gibt die Stelle im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, wo er sagt, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Das heißt, wenn die Begierde kommt zu uns und sie kriegt von uns keine Zustimmung oder wir fragen Gott, bitte hilf mir jetzt, führe mich in der Versuchung. Führe mich da jetzt nicht in diese Versuchung hineinzufallen, haben wir die Macht und die Kraft, Nein zu sagen und die Begierde verschwindet. Und das kann ein Nichtchrist nicht machen. Der kann aus eigener Kraft jetzt versuchen, so weit wie möglich mit höchster Anstrengung zu kommen, oder aber normalerweise fällt er. Und der Christ kann sich eben dieser Macht bedienen und hat dann keine große Anstrengung, da zu widerstehen. Es ist nur eine Entscheidungsfrage, ob er sich dazu entscheidet, Gott gehorsam zu sein oder dagegen entscheiden. Und das ist eigentlich dann wieder unser eigenes Herz, was dann dahinter steckt. Bin ich bereit, diese Entscheidung zu treffen, Gott gehorsam zu sein? Also der Teufel versucht uns ja zu belügen, indem er uns weismachen will, dass wir gegen die Versuchung keine Chance haben. Jesus hat aber alle die Sünde, alles ans Kreuz gebracht. Er hat alle Dinge durchbrochen, die wir aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung nicht hätten schaffen können. Und wir sollten dann in der Versuchung zu Gott gehen und dort bitten um seine Führung, um seine Leitung, damit wir nicht in der Versuchung fallen. Ich wollte ganz kurz ausweichen in den ersten Johannesbrief. Der Apostel macht hier nämlich, unterscheidet drei Formen der Versuchung. Und zwar im zweiten Kapitel, Vers 16, schreibt er, alles was in der Welt ist, erstens die Fleischeslust, dann der Augenlust und dann drittens hoffärtiges Leben. Das sind die drei Formen der Versuchung. Was ist denn das Fleischeslust? Fleischeslust, was könnte das sein?
Schwäche einfach. Flechma kann es auch sein, dass man bequem ist, dass man.
Joachim?
Die Anziehungskraft zum anderen Geschlecht.
Zum Beispiel die Anziehungskraft zum anderen Geschlecht, für Verheiratete untreu zu werden, zum Beispiel. Das. Marian?
Überhaupt körperliche Begierden, also auch zu viel Essen und Trinken.
Genau.
Und
so genau, körperliche Begierden. Ja. Das kann es auch sein. Aber auch Kett hatte was gesagt vorhin, so Geltungsdrang betreffend. Besser dastehen zu wollen als andere. Ich möchte mich ins rechte Licht drücken. Das kann auch des Fleisches Lust sein. Ja? Das ist nicht nur das Körperliche betreffend, sondern unser Ego betreffend. Ja? Ich mache eher mehr aus mir, als ich bin, um mich ins rechte Licht zu rücken. Dann der zweite Punkt wäre hier noch die Augenlust.
Jemand anders zu gucken, wo ich nicht hingehöre, also Ehebruch zum Beispiel. Ich begehre jemanden, der schon verheiratet ist, vielleicht.
Augenlust, Koppenrad und Wiese, ja, genau.
Neid, eifersüchtig auf Menschen und neidisch gegenüber das habe, was der andere hat, was ich nicht habe.
Gut, das wäre noch das Fleischeslust. Und Augenlust ist im Prinzip alles, was man so sieht. Ja? Oder auch, was der andere hat. Der steht. Der hat jetzt ein tolles Auto, warum habe ich das nicht? Ja? Zum Beispiel. Dahingehend gereizt zu werden. Und hoffärtiges Leben?
Leben ohne Gott.
Leben ohne Gott.
Selber genau. Sich selbst der Beste zu sein.
Was steht da?
Ruhmsucht,
Geltungssucht, was dazu gehört.
Rechthaberei,
genau. Ja. Ja, genau. Das sind die Ursprung, das ist der Ursprung der Versuchung, der tief in uns drinnen steckt. Und das alles benutzt der Teufel natürlich, um uns dahin zu führen. Also davon werden wir gelockt. Aber die gute Nachricht, wie wir diesen Punkt wollte ich eigentlich auch machen als Hauptpunkt vom heutigen Vormittag, ist, dass wir in der Versuchung tatsächlich die Macht und die Kraft haben, Nein zu sagen. Das ist die gute Nachricht. Christen werden versucht, sie werden auf die Probe gestellt, immer wieder werden sie geprüft, aber wir haben die Macht und die Kraft, Nein zu sagen, um Gott treu zu sein. Um tiefere Wurzeln zu bekommen, ich habe das Beispiel hier aufgeschrieben von einem aus der Forstwirtschaft, einen Windwurf. Also es gibt ja immer wieder mal Stürme und Gebieten, wo Wälder sind. Das ist heutzutage so üblich, weil es eben das Wirtschaftlichste ist, wird auf Fichte gesetzt. Und die Fichte ist ein Flachwurzler. Und ab und zu gesellen sich dann gewisse Laubbäume oder Lärchen dazu. Das sind Tiefwurzler. Und wenn man dann, wenn so ein Sturm wie vor 13 Jahren, glaube ich, war das Kyrill, oder jetzt auch in so bewaldete Gebiete sieht, dann liegt alles flach. Ja, die Fichten, die liegen alle, weil die den Sturm nicht überleben können. Und dann sieht man einzelne Lärchen stehen. Die sind stehen geblieben, weil sie Tiefwurzler sind. Weil sie ganz tief, der Baum ist ja in der Lage, sich unglaublich zu biegen. Das glaubt man nicht, wenn man das nicht weiß. Aber eine Fichte schafft das eben nicht, weil sie ein Flachwurzler ist und fällt um. Eine Lärche dagegen wurzelt sehr tief und kann viel aushalten, bevor sie stürzt. Und genauso ist es bei uns. Wahrscheinlich diese Prüfungen, die immer wieder Gott zulässt in unserem Leben, haben den Zweck, dass wir tief hineinwachsen in den Boden, dass wir fest werden in unserem Glauben, dass wir auch Zutrauen bekommen. Wenn wir Prüfungen bestehen, wenn wir Nein sagen zu Versuchungen, dann fühlen wir uns stärker, fühlen wir uns gestärkt im Glauben. Das hätte ich mir selbst nicht zugetraut. Ja, Renate, bitte.
Ja, das ist ja unser Fundament. Christus und Gott ist unser Fundament. Und darum stürzen wir nicht, wenn wir
genau
in die tiefen Wurzeln haben.
Wenn wir diese tiefen Wurzeln eben haben. Und das ist das Ziel, dass Gott eben mit uns bewegt, dass er bewusst uns in solche Situationen bringt, in denen wir auch versucht werden, damit wir auch unseren Glauben, unseren eigenen Glauben testen können, damit wir auch Zutrauen bekommen, damit wir sagen, okay, wir sind wirklich in der Lage, Nein zu sagen, dass das Ganze, was theoretisch hier geschrieben steht, auch in der Praxis funktioniert. Dass es eine Kraft ist, dass Evangelium nicht nur Theorie ist, sondern es eine tatsächliche Kraft dahinter steckt, Nein zu sagen, stehen zu bleiben, weiterzugehen und das ohne sich verbiegen zu müssen, ohne sich in letzte Kraftanstrengung zu bringen, obwohl es teilweise auch Versuchungen in diese Richtungen geben kann. Wenn man Hiob betrachtet, Hiob hat gehadert, wir wissen nicht, wie lange er krank war, wie lange diese ganze Unterredung mit den Freunden auch gedauert hat, aber es kann sich für uns manchmal auch so anfühlen, dass wir in der Versuchung, in der Prüfung, möchten wir das beendet haben. Wir möchten fliehen, wir möchten weggehen, wir wollen das nicht. Denn der Moment der Prüfung ist ein sehr unangenehmer, steht auch so geschrieben. Aber für diejenigen, die dadurch bewährt sind, haben sie Freude daran, quasi Hebräer Kapitel 12, Vers 12, die dadurch geübt sind, sind eben gestärkt. Und alles im Reich Gottes braucht Geduld, ja, außer Wunder, Zeichen und Wunder, die von Gott kommen, die geschehen ganz schnell, plötzlich, aber alles andere, jede Charakterveränderung, jede Stärke, die man sich antrainieren möchte und Geduld, die man braucht, es braucht alles Zeit und Geduld. Joachim?
Ja, aber wenn wir von der Praxis reden, als Christen, wir fangen ja als Flachwurzler an. Und unsere, bis wir dann Tiefwurzler geworden sind und dann den Versuchungen aus dem Glauben heraus zu widerstehen, ist die Praxis, dass wir immer wieder erleben, auf die Nase zu fallen. Und da finde ich es eben so wichtig, dass man erkennt, welchen Weg Gott geschaffen hat, für diese Menschen einen neuen Anfang mit ihm zu machen. Dass wir zu ihm kommen können und sagen können, ja Herr, ich hätte widerstehen sollen, ich habe es aber mal wieder nicht geschafft. Und dass er sagt, wenn es dir von Herzen leid tut und du es mir sagst, dann will ich dir das verzeihen und will dir einen neuen Anfang schenken. Und ich kann mit ihm jeden Morgen einen neuen Anfang machen. Egal, wie sehr ich letzten Tags versagt habe. Ja.
Welche passende Bibelstelle fällt euch dazu ein?
Naja, also eine Bibelstelle, die ich sehe, als Paulus sagte, ich elender Mensch, ich tue das, was ich will, das tue ich. Und was ich will, das tue ich nicht. Also er kannte auch dieses Dilemma, diesen Kampf, der, wo er feststellt, ich versage immer wieder. Aber dass da die Gnade Gottes ansetzt, dass er uns dann da einen Weg herausgibt, das ist, das macht die Gnade so groß. Ja. Und das gibt demjenigen, der mal wieder versagt hat, die Hoffnung, dass er mit Gott den neuen Anfang machen kann und wieder nächsten Tag vorankommen kann und so von einem Flachwurzler zu einem Tiefwurzler werden kann, obwohl er umgeweht wurde, obwohl er die Erfahrung gemacht hat. Beim Baum ist es so, wenn der umgeweht ist und die Wurzeln fallen, stirbt er ab. Aber wir dürfen mit Gott einen neuen Anfang machen. Wir haben eine zweite Chance und er gibt sie uns. Und das finde ich, das ist das Tröstliche für uns. Und das hat etwas auch mit Realität zu tun. Mit uns im Leben, da finden wir uns wieder. Wir sind nicht so perfekt, dass wir einmal Ja gesagt haben zu ihm und dann der Sünde immer wieder stehen können. Wir fallen immer wieder auf die Nase.
Ja, der Gerechte fällt, das war die Stelle, wollte ich eigentlich. Okay. Der Gerechte fällt siebenmal und steht immer wieder auf. Also das ist der Punkt, dass Gott uns immer wieder hochhilft. Das Entscheidende, und mit dieser einen Bibelstelle wollte ich abschließen, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das heißt, du wirst niemals fallen oder du wirst niemals brechen, weil eine Versuchung zu stark wäre. Sondern Gott weiß, wo deine Kraft liegt und Gott weiß, wie viel der Versucher, wie nahe er ihn an dich heranlassen darf. Mehr nicht. Nicht über unsere Kraft. Und das ist eine wesentlichen Punkt, den man aus dem Sport zum Beispiel ganz wichtig ist, wenn jemand anfängt Sport zu treiben und die Muskulatur aufzubauen, dann ist es natürlich schmerzhaft, das ist klar, wenn man sportlich werden will, aber man kann es ganz schwer übertreiben und schwere körperliche Schäden herausziehen, wenn man zu viel zu schnell haben will. Und Gott weiß, als ein weiser Arzt, weiß, wie viel unser Körper verträgt, wie viel unser geistlicher Körper ertragen kann und wird uns nur bis zu unserer Kraft fordern und nicht mehr. Aber ohne Forderung ist eben auch kein Wachstum und deswegen lässt sich die Versuchung zu. Okay, dann schließen wir die Wortbetrachtung ab und ich danke euch für eure Mitarbeit.